halt mal rein. Wir sind immer dabei, wenn es heißt, dass es heißer Scheiß.
Muss nix, muss nix.
Seid dabei, wenn es wieder heißt, der Podcast, über den man sich das Maul zerreißt.
Muss nix, muss nix.
Gott, war ich aufgeregt.
Ja, so ruhig war es noch nie, bevor es angefangen hat. So ruhig war es.
Diesmal wollte das einfach keiner verkacken, Alter. Muss nix! Muss nix!
Ach, der Schnee macht Ruhe. Auch im Gehirn. Und Frieden.
Das ist. Und ja, liebe Kinder, wir reden von Kokain.
Wir reden von Kokain.
Genau. Und trotzdem ist man innerlich ganz ruhig.
Ah, das ist der Schnee. Der macht ruhig im Gehirn.
Oh,
so angespannt und ordentlich haben wir wirklich.
So deutsch meint ihr?
Richtig,
so deutsch.
10 Sekunden Ruhe, bevor es losgeht. Deutsches Anfangen, pünktlich,
Schnauze halten, brav sein.
Richtig von vorne und dabei marschieren.
Richtig, so. Wie früher bei dem Hasslehrer, den man so hatte. Wo man immer wusste, wenn der reinkommt, muss man leise sein, weil sonst kriegt man.
Genau so fangen die immer an beim WDR.
Und da hat er gleich gedroppt.
Ey, damit, also das Thema, damit, oh, heute wird eine ganz unangenehme Folge.
Für wen? Für mich schon wieder? Achso, ja, für uns
alle,
Deutsche.
Für uns alle. Das ist ja, wir drei sind quasi wie so kennt ihr so Pärchen laufen? Nee, dieses Pärchen laufen, wo man so mit den Füßen aneinander gekettet ist. Sowas sind wir auch. Wenn einer stolpert, dann reißt uns alle mit.
Reißt uns die Kette mit.
Und mit uns die gesamte weiße Cis-Mann-Rasse.
Oh Mann, das sind wir leider. Cis-Männer. Was sind wir doch Cis-Männer, ey. Es ist so widerlich.
Wollen wir gleich so hart einsteigen? Echt jetzt? Ich dachte, wir reden.
Ich kann ja nochmal was Schönes erzählen, kurz vorneweg. Ich war ja einst in Indien und erinnere mich da noch gut, wie ich einmal komplett eine sehr, sehr interessante Sache vergessen habe, nämlich meine weiße Hautfarbe. Und es kam so, ich war den ganzen Tag unterwegs, morgens hatten mich so drei Jungs abgeholt auf ihren Motorrollern und dann sind wir in die Berge gefahren, haben uns jede Menge geiles Proviantzeug eingepackt, irgendwelche Bananen und irgend so ein Scheiß und haben dann alle halbe Stunde Halt gemacht. Was ich nicht wusste, die hatten ein riesengroßes Bündel aus dem Dschungel abgedrupftes Marihuana dabei und da haben wir alle halbe Stunde mit den Rollern irgendwo am
Aber geil.
Fehlen jedenfalls nach diversen lustigen Sachen, wie zum Beispiel einem riesengroßen Baden gewesen in so einem Fluss, wo dann Leoparden auch waren. Angeblich haben sie mir erzählt, die kommen da immer zum Trinken. Ich so, geil. jedenfalls kam ich dann wirklich abends mega groggy zu Hause in dem Hostel wieder an und wasch mir so die Hände und guck mich im Spiegel an und ich habe mich echt so krass erschrocken, dass ich weiß bin, Alter. Ich hatte das vergessen. Ich hatte das echt vergessen. Ich war so Teil dieser Gruppe Inder. Und die sind alle so dunkel Schoko, weil die halt aus Südindien kommen. Und es war so ein geiles Gefühl. Es war fast so geil wie der Traum, den ich mal hatte, wo ich geträumt habe, Sex zu haben und eine Frau war. Aber ein bisschen anders.
Mhm. Okay, die Story hat mich auf so viel Art gerade verwirrt. Unfassbar. Das hat von vorne bis hinten, habe ich gedacht, Okay, die Quintessenz ist, erstens habe ich gelernt, Bernd kann beim Erzählen einer Geschichte nicht einem Handlungsstrang folgen. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Ey, also das war wie als ich da auf dem Motorrad war. Also nicht auf dem alten Motorrad, auf dem neuen, aber ist auch egal. Jedenfalls bin ich dann in die Kurve gefahren. Also ich mag ja Kurven, also nicht bei Frauen, also bei Frauen auch. Ihr wisst ja, Frauen sind die, naja, egal. Jedenfalls, wir sind in die Kurve gefahren.
Ich bin meiner Mom,
Alter. Die Erzählung war schon gut.
Ich bin froh, dass ihr meine Mom die Geschichte nicht erzählt hat.
Und ich finde es richtig witzig, wenn du eine Geschichte...
Aber die Geschichte mit deiner Mami auch als Hauptcharakter da drin.
Und ich möchte sehr gerne, dass du versuchst, das passt übrigens auch gleich zu einem, was ich mir aufgeschrieben habe, ich möchte gerne, dass du versuchst, jemanden in so aktuellem Klima, politisch, diese Geschichte zu erzählen und zu sagen, ey, ich verstehe das Problem nicht, aber letztens, ey, da habe ich glatt vergessen, dass ich weiß bin. Geil. Ohne, dass das zu einer Diskussion führt. Das möchte ich erleben.
Nein, die Verwirrung muss nur groß genug sein, dass schon keiner mehr eine Frage stellt.
Naja. Ja. Das ist wie früher auf Partys, wo man eine Geschichte angefangen hat und irgendwann dann... Kollege, also ich weiß nicht, so ging es mir immer. Kollege dann irgendwann immer meinte, Chris, ich habe keine Ahnung mehr, um was es gerade geht.
Was
meine Antwort war immer so, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich angefangen habe. Ich habe keinen Plan. Lass uns einfach aufhören. Ich glaube, ich gehe tanzen.
Geil.
Klassiker.
Ich hab einen Punkt aufgeschrieben, das passt gerade voll in die Challenge. Zum Thema, du kannst das keiner krass politisch linken Person erzählen. Ich habe eine Challenge für Bernd, weil ich habe was gelesen und ich habe gesagt, Bernd schafft das. Und zwar habe ich gelesen, man kann den Satz schön für dich nicht sagen, ohne dass er ironisch klingt, weil je freundlicher man das sagt, umso ironischer klingt das für die andere Person. Wenn du jemandem sagst, schön für dich. Und dann habe ich gedacht, wenn eine Person zu Chris sagen kann, hey Chris, das ist voll schön für dich, ohne dass das irgendwie verarschen kommt, dann ist das Bernd. Bernd, kannst du das meinen und sagen, schön für dich, ohne dass das so ein bisschen widerlich ironisch klingt? Guck mal, man sagt zu Jörn sonst so, ey, ich hab das und das bestanden, schön für dich. Das klingt immer scheiße, oder? Ja, sagt man so, das ist wirklich schön für dich. Das klingt immer ironisch, außer Bernd kriegt das hin. Bernd kann jetzt beweisen, dass er ein echter Mann ist, weil das ganz wichtig mit der Männlichkeit ist.
Das ist ein ganz großer Punkt in der Männlichkeit. Dass man das perfekt aussprechen kann.
Schön für dich.
So, ist Bernd noch da? Oh ja, warte.
Yeah. Tja, ich hab's gesagt. Jetzt müsst ihr euch die Folge anhören und genau zu dieser Stelle spulen. Ich habe es genau so gesagt, dass man es so verstehen kann.
Ich hab's gehört.
Ihr solltet es ja nicht hören. Ihr solltet es spüren. Ihr müsst es einfach nur gespürt haben. Es geht ja um diese Welle, diesen Ausschlag.
Das Problem ist, da du es zu mir gesagt hast. Und du eigentlich nichts unironisch zu mir sagst, also eigentlich alles ironisch zu mir sagst.
Das ist sowieso schwierig.
Aber ganz ehrlich, ich glaube...
Ich fand die Technik nach unten zu sprechen schon gut.
Ich glaube generell, wenn man Chris sieht, fällt einem sehr schwer, nicht ironisch irgendwas zu sagen. Egal, was man sagt. Ich glaube, selbst der Bäcker... Chris, ganz ehrlich, du hast auch den Standort gewählt, wo du mit Abstand den witzigsten Spätimann der Welt hast. Ja, allein das schon.
Safe.
Ja. Ja, passt einfach alles. Seine ganze Umgebung ist ironisch.
Aber danach.
Das meine ich.
Danach sucht er doch auch seine Wohnung immer aus.
Seine Wohnung und Location suche ich mich
Ich bin
immer
so verwirrt. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich bei Chris bin, bin ich so verwirrt, wenn ich in diesen Späti reingehe, weil ich nicht weiß, wie ich da mit Spiegelneuronen darauf reagieren soll, ohne dass es so klingt, als ob ich ihn verarschen will. Er hat einfach mal die.
Du kannst einfach.
Nein,
ganz
ich kann es nicht.
Sein. Einfach ein ganz.
Nee, ich stimmt, ich sehe ihn an und denke so. Oh,
das
Scheiße.
Das war eine komplett falsche Annahme.
Pass auf. Dieser Spätimann hat
eine, Stimme?
Eine hodenlose Stimme.
Seit seiner Kindheit hat er einen Fehler in seinen Stimmbändern. Und dadurch.
Du kannst es nicht nachmachen, es ist zu krass.
Und man versteht leider auch wenig.
Es ist so ein bisschen. Es ist
noch krasser.
So, ich kann es nicht. Es ist zu krass. Ja, so. Und du kommst da rein und denkst so: Hä? Der verarscht mich gerade, oder? Nee, scheiße. Fuck.
Was ich in dem Fall schwierig finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr den Effekt kennt, wenn du mit jemandem zum Beispiel telefonierst und der sagt. Und die Person direkt am anderen Ende geht ran ins Telefon, du nimmst ab, sagst ja und die Person sagt Hallihallöchen oder irgend so eine komische Art und Weise und du sagst aus Reflex einfach ja, Hallöchen. Mhm. Einfach so direkt mit draufgehen. Spiegel, oh Gott, wie viele Leute dann aus Versehen, Bernd spricht einfach, wenn er den Spätimann sieht, aus Versehen auch höher. Einfach so imitieren, richtiges
Arschloch. Aber ich muss ehrlich sagen, weil ich habe den erst als zweiten Spätimann da kennengelernt.
Ach so.
Das sind ja drei Spätimänner.
Ich sehe nur immer den einen.
Und immer nur der einen, der arbeitet jetzt auch durch Corona, der ist die Tagschicht tatsächlich. Ach oder so. die Nachmittagsschicht und die Nachtschicht gibt es ja jetzt gerade nicht mehr, aber egal. Und der an der andere Ali, der spricht ganz normal und den hatte ich als erstes nachts kennengelernt und am nächsten Tag bin ich dann wieder zum Spielchen und da stand Itzgaff, heißt der, glaube ich. Wir sagen ja. Dann, ach, ist auch egal. Es ist
für du darfst das alles. Ich Namen sagen, das ist okay.
Aber ich bin wirklich auch das, als ich hier vor mehreren Jahren eingezogen bin, also wäre ich auch fast darauf auf angesprungen, also als der mich so, ich hätte fast mitgemacht.
Aus Versehen, oder?
Aus Versehen. Na, weil ich dachte, er verarscht mich wirklich, weil der andere Späti-Typ ist halt auch so ein lustiger Typ und ich dachte, die sind alle in dem Späti so lustig. Und ich wollte schon loslegen mit, ja, aber das ist ja ein Spaß hier. Und dachte dann so, vielleicht
ich's mir.
Verarscht er mich aber auch nicht, weil er das kennt mich ja noch gar nicht.
Das ist mir passiert, als der Hype war um Antoine, die Rolle von Teddy. Und dann habe ich Workshop gegeben in Stuttgart. Und jedes Mal, wenn Leute was gesagt haben, was so ein bisschen klang, dachte ich, die machen eine Imitation. Ich bin voll drauf eingestiegen.
Ey, du hast auch Steine in deinen Kopf, oder was?
Bis ich gemerkt habe, dass das überhaupt nicht witzig kommt.
Weil und die dann habe so ich gedacht, sprechen.
Okay. Und dann, ja, weil die, dann ist es ja nicht so extra witzig. Weißt du, was ich meine? Für uns ist na klar, ist die Rolle witzig, aber die ist ja nochmal extra witzig, weil wir nun gar nicht so reden. Bei den anderen ist einfach
weil
nur normal
sprechen
witzig.
Können.
Genau.
Ja, bei denen ist einfach so, ja, okay, mein Vater redet auch so.
Schalten die Leute ab. So.
Sind wir wieder alleine? Sind wir endlich wieder unter uns?
Das ist ja auch, das ist doch endlich hört uns keiner mehr zu. Die 5000 Follower, die wir mittlerweile
verbrannt haben.
Ey, ich habe richtig, wenn ich so auf meine Liste gucke von Themen, habe ich richtig. Also es ist natürlich nicht wie Landwirtschaft und Waffen, aber es ist trotzdem habe ich echt wieder.
Viel einer Frage würdig. Aber das Gute ist, du hast Themen aufgeschrieben, weil ich bin tatsächlich heute komplett unvorbereitet.
Du bist mal wieder nackt unterwegs.
Ich bin nackt, also tatsächlich sitze ich hier auch nackt. Ich habe einfach an die alten Zeiten.
Ja, aber Chris, du hattest doch die Hausaufgabe, dich über den Afghanistan-Krieg zu erkundigen und die dortigen neuen Drogengesetze. Und ich glaube, Gunnar hatte die Hausaufgabe, soweit ich mich erinnere.
Was?
Nein.
Also Gunnar
hatte doch die Hausaufgabe. Jetzt weiß ich es wieder.
Das
Sochi,
er musste rausgehen,
raus in Sochi zu recherchieren und wie da die Statik war.
Ey, stell dir mal vor, wir hätten so einen intellektuellen Podcast, der gar keinen Sinn ergibt, weil wir die Themen halt völlig erfunden sind, aber wir bringen es so rüber, so Postillon-mäßig.
So wie alles aus Bernds Leben.
ja, so wie Bernds
Leben. Aber nee, Gunnar hatte tatsächlich eine Hausaufgabe. Er sollte rausfinden, warum Preise an Tankstellen und Flughäfen so enorm hoch teuer sein dürfen in dieser Kapitalismus.
Achso, das hängt damit zusammen, dass da einfach nur die Lebensmittel benutzt werden, um die Wirtschaftserhaltungskosten der Sache zu bezahlen.
Ach so.
Nee, weil das Ding kann außer die Flüge, das Geld der Flüge geht ja viel an die Fluggesellschaften und das Geld der Flughäfen muss irgendwie auch eingebracht werden, weil das natürlich riesige Apparate sind und deswegen ist es da teurer. Und bei Kinos ist das auch so, Kinos holen sich den Mehrwert der Kosten für Publikationen von Filmen und so über diese Sachen rein. Also quasi werden die Lebensmittel nur benutzt.
Missbraucht.
Sie werden in ihrer Identität einfach nur missbraucht und benutzt. Um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen für ganz andere Zwecke. Sie arbeiten für die ganz anderen Flughäfen, Tankstellenzuhälter, die sie einfach nur aus Nahostländern einfliegen, aus Kiew, um sie dann zu benutzen, um sich selber eine goldene Nase zu verdienen, weil sie ein viel zu großes Leben haben.
Klar.
Wisst ihr, was ich meine?
Es ist ähnlich wie Bernds Geschichte am Anfang gewesen, sehr verwirrend. Normal.
Ja.
Auf vielen Meta-Ebenen.
Aber das ist das.
Ich glaube, das ist die verwirrende Folge heute auf jeden Fall.
Die verwirrende Folge wird auch noch die unangenehme Folge. Ich hab was aufgeschrieben. Mhm. Da habe ich gedacht, es gibt den urbanen Mythos, aber vielleicht ist es auch kein Mythos, vielleicht stimmt es auch, ich weiß es nicht mehr, ich wollte es medizinisch nicht extra nachrecherchieren, dass sehr gute Freundinnen ihre Perioden angleichen.
Ja. Das liegt daran. Das liegt daran, das kann ich euch erklären, das liegt daran, dass die zeitgleich meistens die Pille nehmen. Und es ist wohl naturwissenschaftlich irgendwie mal erwiesen worden, dass wenn Frauen sich in Gruppen aufhalten, dass die dann auch hormonell sich wie so ein Apfel eine Banane reifen lässt im Gemüsekorb. Nein, ich habe keine Ahnung.
Ist aber so. Tatsächlich.
Ich dachte auch,
Äpfel immer separat von den anderen Früchten aufbewahren, weil Äpfel die anderen Früchte weiterreißen. Ja,
sehr stark.
Lassen.
Ich finde auch, ich fand auch sehr gut, trotzdem Frauen in so einem gleichen
Voll, oder?
Mega. Jedenfalls finde ich das gut. Und ich habe mich gefragt bei diesem urbanen Mythos oder nicht Mythos. Also ich will einfach an den Leuten immer, ne, ja, einfach Bezug nehmen. Jedenfalls habe ich mich gefragt, zum einen, stell dir vor, du denkst, sie ist deine allerbeste Freundin und schon seit Jahren, aber eure Periode gleicht sich nicht an. Heißt das unbewusst vielleicht was anderes?
Ja, ich würde das so interpretieren.
Und zweitens, gibt es ein männliches Pendant dazu? Also zum Beispiel, ihr beide, glaubt ihr, dass ihr unbewusst, jetzt richtig, richtig wackeliger Vergleich, glaubt ihr, dass ihr
also unbewusst das ganze beide, Ding ist sehr wackelig auf jeden Fall. Das ist das, ja,
aber,
also oft so Zahnstocher
also
angefangen.
Es ist ja ein Mythos und mich interessiert nicht der Mythos. Ich will gar nicht darüber über Periode reden, weil davon habe ich keine Ahnung. Sondern ich möchte darüber reden, ob es ein hormonell, wenn es wirklich in einen hormonell Zyklus abstimmendes Ding gibt, ob es das auch bei Männern
ich habe.
Und wenn ja, was glaubt ihr, welches?
Also es gibt ja auch bei Männern einen Zyklus.
Gibt es ja, das gibt es.
Also der prägt sich ja nicht ganz so krass aus. Außer man guckt South Park, dann schon. aber sonst.
Glaubt
aber
ihr,
sonst
dass der männliche Zyklus sich angleicht? Und was wäre das? Glaubt ihr, ist jetzt richtig, richtig komischer Vergleich, weil Männer können nichts Vergleichbares machen. Wenn ich an euch beide denke ich an auf Toilette gehen und masturbieren.
Ja.
Und ich glaube nicht,
Chris,
dass
sich
das angleicht. Außerdem möchte ich das nicht.
Chris und ich hätten zum Beispiel, wenn wir in die Kneipe gehen, den gleichen Pipi-Rhythmus. Weißt du, wir würden immer gleichzeitig dann.
Mhm. Oh, das haben. Das hatten wir tatsächlich auch schon. Also es war bisher immer so, dass wir ähnlich.
Ja, und das fühlt sich auch schön an. Da ist man hormonell miteinander verbunden. Da weiß man, du auch. Ja, ich auch. Und dann geht man los. Das ist schön.
Okay. Ja, komm, wir gehen zusammen. Und das Schöne ist immer,
ich kann
Bernd
nicht.
Kann nicht.
Ich hab das Shy-Cock-Syndrom oder Shy-Toilet-Syndrom oder so.
Shy-Schwanz, keine Ahnung.
Also das funktioniert auf jeden Fall.
Das hatten wir schon mal, ne?
Ich finde das wichtig,
easy, vor Leuten die easy. Ich könnte so vor allen kacken, gar kein Problem. Aber der Rest geht nicht.
Ich finde das so schön, weil ich möchte gerne, dass alle Leute die Metapher zu den Perioden dabei parallel im Kopf behalten, wie ihr das beide gerade umschreibt, wenn man das gleichsetzen würde. Das ist so eine, was seid ihr denn für eklige? Aber ich habe es viel subtiler
optimal
eingestreut. Viel subtiler, wie ihr gemeinsam
geht. Du kannst auch, oder? Ja, ich auch.
Und pissen gehen. Und der eine nicht kann und das aber genauso hormonell schön in der Periode
von Frauen. An so komischen Toiletten, wo sich so die Toiletten gegenüber sind, ohne eine Wand dazwischen. Ah, einfach schön, sich dabei gegenseitig in die Augen zu gucken. Das ist wirklich.
Das fand ich witzig. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Fand ich einfach
so mega wichtig, schön,
dass wir da diesen Vergleich nochmal ganz kurz ziehen für alle Leute. Ja, Chris, das sah aus, klang wie ein Ansatz. Ich hab auch
voll. Ich hab vorhin eine sehr spannende Unterhaltung mit einer Freundin geführt. Und zwar hatte sie was. Oh, warum stöhnst du denn jetzt schon?
Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade ausprobieren, welcher Ton als Reaktion was hervorruft. Und stell mal vor, jemand fängt eine Geschichte an und einer macht nur so.
Ja, aber das ist so abwertend.
Ja, aber stell dir vor.
So, Chris redet schon wieder.
Aber,
Gottes
aber stell
Namen.
Dir vor, es ist ein genussvolles Stöhnen und ich habe mir eigentlich in den Nippel gezählt gerade.
Aber das klang nicht. Also, wenn das dein genussvolles Stöhnen ist, dann tun mir alle Frauen leid, mit denen du jemals geschlafen hast. Weil dann ist sie voll am Machen und du machst. So, weißt du, das ist ja. Und das, stell mal vor, das wäre dein Stöhnen. Das wäre das. Und die Frau so, mach ich was falsch? Und du so, nee, ist mega geil. Und du dann immer weiter. Ich habe letztens gelesen, eine Frau hat mit einem Typen was gehabt und der hat immer Jep gesagt. Jep, 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 Jep. Jep, 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 Jep. Anstatt ja.
Jep, 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 Jep,
Jep, Jep, Jep, Jep, Jep, Jep, Jep, Jep.
Das wäre richtig widerlich. So, aber Chris, erzähl mal, du hast dich mit einer Freundin unterhalten.
Und, genau, ich habe mich mit einer Freundin unterhalten und zwar hat sie was gepostet und zwar. Ich kann mich jetzt noch nicht so nicht konzentrieren. Ihr Wichser. Es ging darum, um den Begriff Daddy Issue und warum Frauen dafür geblamed werden, anstatt die Väter, die den Fehler oder sozusagen den Fehler gemacht hat. Und dann hat die ganze Unterhaltung angefangen mit, braucht man, also muss der Vater verkackt haben, damit eine Frau Daddy-Issues kriegen kann? Und warum gibt es diesen Begriff nicht auch für Jungs? Und dann ging die Unterhaltung auch noch weiter in eine Richtung von, der Mann muss sich ja, also, oder Jungs versuchen sich stärker abzukapseln an zum Beispiel Frauen von ihren
Erklär
Müttern.
Erklär mir mal Daddy-Issue.
Also so allgemein.
Erklär mir das mal.
Ja. Daddy-Issue. Naja, ich kann's dir auch nicht ganz genau sagen.
Ja, aber
genau,
also drückt die Übersetzung sich aus?
Vaterkomplex und.
Also die Frau fühlt sich zu Männern, die ihrem Daddy ähnlich sind, angezogen, oder was?
Naja, genau. Und ja, da haben wir dann von. Warte doch mal.
Gut,
ich bin noch nicht fertig. Ich weiß, unterbrech gerne. Da haben wir auch drüber gesprochen und ich glaube, man müsste das unterscheiden, weil dieses, also der Ödipus-Komplex, ne? Und dieser Ausgriff Vaterkomplex. Ich glaube, der Vaterkomplex wird einfach, oder dieses Wort wird viel dafür missbraucht, einfach nur zu sagen, ich stehe auf ältere Männer. Und aber ich glaube, dieser Vaterkomplex aus, mein Vater hat mich in frühester Kindheit verlassen, ich habe da irgendwie ein, ich vermisse was oder er ist schlecht mit mir umgegangen. Ich glaube, das ist noch ein ganz anderes Ding. So wie, also bei Männern gibt es ja auch dieses, du bist Milfhunter und das ist irgendwie eher positiv. Aber ich glaube auch, das kommt irgendwo her, dass man als Junge auf ältere Frauen, also das hat doch bestimmt auch was mit der Mutter-Sohn-Beziehung zu tun. Also ich finde, gesellschaftlich gesehen ist das jetzt alles komplett wirr. Ich glaube, wir müssen das gleich nochmal irgendwie
Hausaufgabe, würde ich sagen.
Aber Gesellschaft... Es gibt keine Frage, ich wollte damit... ich weiß nicht, ob ich eine Frage stellen wollte eigentlich. Ich fand das Thema bloß sehr spannend. Woher kommt dieses Daddy-Issue? Ist Daddy-Issue vielleicht oder Vaterkomplex gesellschaftlich fehlbetitelt? Und könnte man da nicht auch sowas wie DILF nennen? Daddy, I like to fuck? Weil MILF, I like, Mother, I like to fuck ist ja was sehr Positives. Und irgendwie ist der Vaterkomplex ja immer als was Negatives ausgelegt. Aber man könnte
also
ja
für
auch
mich
sagen,
nicht.
Ich stehe auf ältere ich Männer, hab, ist ja total...
Ich hab, ja,
weil
ja,
du alt bist.
Ich habe viele Vorurteile das davon. Ist
für dich weil okay du jetzt endlich der Vater bist.
Also, sehr viele Themen gerade aufgegriffen. Wir können es auch nicht einfach so stehen lassen und keiner geht davon nicht ein und macht einfach wieder einen Pimmelwitz.
In der grob Zusammenfassung finde ich, dass für mich ist ein Vaterkomplex und ein MILF-Denken nicht direkt das Gleiche. Aber ich glaube, dass es gesellschaftlich sich mehr durchgesetzt hat, weil die Distanz, also ein Vaterkomplex entsteht ja aus, weiß ich nicht, irgendeiner sehr, sehr extremen Beziehung zum Vater. Entweder super innig oder super gar nicht. Und ich glaube, kann mir vorstellen, dass so geschichtlich früher Väter einfach nicht so geile Beziehungen zu ihren Töchtern hatten. Einfach weil vielleicht, weiß ich nicht, Kriegsgeneration,
also abwesend
zu Hause oder einfach... abwesend waren, harte Erziehung und Väter generell nicht sehr empathisch waren und all solche Geschichten und damit einfach nicht gut mit ihren Töchtern harmoniert haben. Und
vor allem
dadurch,
auch das typische Familienbild, weil ja Mutter kümmert sich um Kinder, Vater nicht da.
Genau, und dadurch sucht man dann irgendwie so, also ich glaube nicht, dass man das immer gleich so, so in so einen Kleinkosmos packen kann, dass sie deshalb steht sie auf ältere Männer. Ich glaube schon, dass so eine Vaterfigur dann vielleicht attraktiv wirkt. Aber ich glaube, dass das viel komplexer ist, weil zum Beispiel auch auf ältere Männer stehen, hat damit zu tun ja auch, ne? Ihr kennt ja auch das, dass man so sagt, dass Jungs ja entwicklungsverzögert sind, so ein bisschen. Und dass ältere Männer eine ganz andere Dominanz
Sicherheit
aus und sich
Sicherheit
ganz anders im
das
Leben
ist das
gefunden haben.
Wort
und das sind auch grundlegende Sachen, die auch Attraktivität ausmachen.
Und
so spielt, glaube ich, ganz viele Attraktivitäten spielen da zusammen. Und die, wenn dann sie nochmal einen sehr, sehr auf der Suche nach irgendwie so einer Vaterfigur ist, kann das sein, dass das da mehr wie funktioniert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das zum Beispiel prozentual vielleicht bei uns so präsenter ist, weil man dann jedes Mal, wenn eine Frau sich von einem älteren Mann und das sich angezogen fühlt, man gleich immer von Vaterkomplex spricht, dabei kann das ja nur die Attraktivität sein, weil was ist dann auch älter? Es geht ja wirklich dann um dieses Sugar Daddy-Ding von 10, 20 Jahren. Das finde ich aber bei Männern genauso seltsam, wie ich das bei Frauen seltsam im Sinne, selbstverständlich ist das falsche Wort, ungewöhnlich ist vielleicht ein besseres Wort, finde ich, dass bei beiden Parteien, ich glaube, dass der Anteil nicht so groß ist, also sich die Waage hält, ich glaube, dass genauso viele Frauen sich dann maximal angezogen fühlen von 20 Jahre älteren Männern wie Männer von 20 Jahre älteren Frauen. Ich glaube nicht, dass das so ein Hauptding ist, dass es ständig so gesellschaftlich hin und her geht. Ich glaube schon noch, dass das kleinere Gruppen.
Also ich glaube, da geht es viel um Dominanz. Und die Attraktivität kommt ja, also so ist es bei mir mit Frauen auf jeden Fall und Frauen Männern gegenüber mit Sicherheit auch, viel von Selbstvertrauen. Also wenn jemand Selbstvertrauen hat, wirkt er auf mich gleich 10-mal anziehender, wenn die Person weiß, was sie will, als wenn sich jemand mir so anbiedert und irgendwie mir zeigt, wie schwach die Person gleich zu Anfang ist. Da steht und fällt ganz viel mit der Attraktivität, finde ich. Und Frauen sind natürlich, ich will jetzt nicht das böse Wort schwache Geschlecht benutzen, aber jeder Mensch ist natürlich auf der Suche nach einem starken Partner, nach starken Genen, wie auch immer man das nennen will. Und da kann ich mir immer gut vorstellen, dass man als Frau sich schon angezogen fühlt von jemandem, der weiß, wo es lang geht, der weiß, was er will, der nicht mehr diese jugendlichen Wirren in seinem Kopf hat und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie erstmal alles ausprobieren muss, rumvögeln muss, sondern schon irgendwie konkret weiß, wo es lang geht auf der Welt. Und also ja. Ich fühle mich bei Frauen sehr wohl, die mir sagen, sie sind so aus dem bekloppten, ich muss jetzt alles ausprobieren, Alter raus, weil es ist mir einfach zu anstrengend. Ich bin einfach zu faul, ja, irgendwie, um zu sagen, du, ich muss jetzt so viel Toleranz aufbringen, weil du jetzt hier irgendwie jedes Wochenende Rambazamba machen willst. Aber mach du, du bist jung, du brauchst es scheinbar, aber es nervt, weil du, ja, das gibt mir halt...
Sagte der Typ, der erst vor einem Jahr aufgehört hat mit Rambazamba.
Ja. Boah.
Ja, also du bist scheinbar jung, du brauchst das.
Wie ihr beide das vertretet, aber ja, auf jeden Fall.
Und ich sag's nochmal, dieser Podcast ist kein Garant für Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit.
Auf gar keinen Fall. Ich hab mir als Thema aufgeschrieben, das passt direkt rein, ist eine Floskel, die ich dazu sagen möchte. Vielleicht ist es manchen Leuten einfach in die Wiege gelegt. Ja,
absolut.
Und dann geht es nämlich um die Floskel in die Wiege gelegt. Und das finde ich witzig, weil wir letztens darüber gesprochen haben, wie, wenn du das literarisch so, Klavierspielen wurde ihm in die Wiege gelegt. Stell mal vor, man legt dir als Kind einfach ein Klavier in die Wiege. Einfach so unnötig Gegenstände in die Wiege legen. Und haben Leute dann anderen Menschen Sachen in die Wiege gelegt, um sie schon mal
frühzeitig auf das Gewicht eines Klaviers vorzubereiten.
Zu beeinflussen. Und glaubt ihr,
das ist eine Knarre, wenn man, du wirst irgendwann
glaubt mal ihr, wenn man Kind, na glaubt ihr, wenn man Kind, wenn man jetzt einem Kind ständig was in die Wiege legt und ihr würdet dem immer so eine Spielzeugknarre, aber schon von ganz früh und dann, sobald es sich so selber reflektieren kann, nehmt ihm die Knarre weg und lasst es nicht mehr mit Waffen spielen, glaubt ihr dann, das Kind hat einen Bezug zu Waffen?
Klar.
Das ist die tiefe Frage hier.
Ich glaube, so wird das ganz psychologisch oft bei Mafia-Bossen, bei Heranwachsenden so gemacht. Ich habe ja schon mal irgendwie ein Hörbuch gesprochen und da war ich der Opfer von so einem Mafia-Boss und da habe ich dem Kind beigebracht, wie toll es ist, einen Vogel zu ermorden. Das war mega mies. Aber ja, das für frühkindliche Prägung ist eine feine Sache.
Ist eine feine Sache.
Da kann man schon mal ein bisschen Einfluss
drauf nehmen. Eine kleine Kinderarmee.
Ich bin zum Beispiel auf dem Land groß geworden und ganz viel mit dem Bezug zum Essen und habe halt gesehen, wie Tiere geschlachtet werden für den menschlichen Verzehr. Und dadurch habe ich da nicht so ein großes Problem mit, irgendwie Fleisch zu verzehren, wie jemand, der gar nicht weiß, wo die Milch aus der Kuh eigentlich raustropft.
Ja.
Meinst du, du hast dadurch weniger ein Problem? Ich glaube, habe ich.
Also ja, weil ich habe, ich hatte schon Hühner auf dem Arm und ich habe schon, keine Ahnung, ich habe geangelt ganz viel früher, so mit 13, 14 und ich weiß, wie...
Ich glaube auch, dass du weniger damit ein Problem hast, weil es dich umgibt, ja, dass das Tier getötet wird und gegessen wird.
Ja, das war irgendwie, genau, das war Teil des Systems. So, das war klar, das Tier ist doof, zu doof wegzulaufen, ich kann es essen.
Ja. Vor allem der Fisch. Der Fisch hat es versucht, aber ey, der konnte nicht laufen. Dummer
das
Fisch.
Das war früher auch Bernds Beutel.
Kann ich weglaufen, esse ich auf.
Das ist auch bei Frauen
zum Weglaufen,
ab also, in die Pfanne.
Eat the pussy.
Eat the pussy. Oh Mann, ey.
Oh, Mann. Der Satz ist richtig unangenehm danach.
Vor allem, wenn man an so eine Fischvagina denkt.
Oh, die unangenehme hat schon Folge.
Früh damit angefangen. sehr unangenehme Folge. Ich habe, jetzt kommt Themenbruch. Stilbruch.
Okay, gerne. Ja.
Ist eigentlich einfach, warum ich was von den Olympischen Spielen gesehen habe, ist völlig egal. Ich habe was von den Olympischen Spielen geguckt. Geht euch gar nichts an, okay? Geht euch gar nichts an.
Okay.
Volleyball. Aber ich habe so gedacht.
Nee, die Schach, dass ich angeguckt.
Wie wichtig sind. Und da ist Christian versprochen.
Gunnar ist jedenfalls kaputt gegangen.
Ah. Er ist egal, um den Wickerfinger. Jedenfalls wollte ich sagen, wie wichtig sind so Nationalhymnen? Das Ding ist, ich habe so gedacht, ich finde Nationalstolz okay, von mir aus, wer das braucht, aber welches Komitee macht sowas wie so eine Hymne und sagt, ja, wir nehmen diese Hymne aus dem Jahr und danach nie wieder. Nie wieder gibt's was. Wir singen jetzt alle nur noch dieses Lied, weil das ist das beste Lied. Warum beauftragt man nicht jetzt so ein Pitch einfach in Deutschland für eine neue Nationalhymne,
egal,
die beste Hymne gewinnt?
Wo sowieso eine Strophe auch gestrichen ist, ne?
Nee, und wo sowieso auch einfach das Altbacken ist und du immer so, das ist so ein Ding, so, ja.
Naja, aber, also ich meine, wenn du jetzt auch noch anfängst, die deutsche Hymne umzuschreiben, ne, also dann kann man ja gar nichts mehr sagen, das ist ja schrecklich.
Ja, aber das wäre doch...
Die Schnauze herber da drüben.
Also die singen, also ich sag mal so, und also für, guck mal, die Deutschen können damit anfangen, weil die deutsche Nationalhymne singen, außer in einem Sportkontext, ich meine gut, was wäre mit den anderen Nationalhymnen, wo sollte man die sonst singen? Stell dich mal am Bahnhof und sing mal die deutsche Nationalhymne in Kreuzberg. Ja. Einfach mal anstimmen laut.
Ich höre die da öfter, ehrlich gesagt. Also meistens vor Kneipen.
Ich singe sie immer aus meinem Fenster raus morgens.
Ich denke so oft.
6:30 Uhr mit so einem Megafon.
Was ist das eigentlich für ein Ding, so, dass man immer noch die... Okay, das sind irgendwie so... Da könnte man auch ein bisschen was Moderneres machen, weil die Erde, die Zeit entwickelt sich, aber man hält manchmal an so Traditionen fest, finde ich. Wo ich mir denke...
Oh ja, da kommen wir wieder zum Anfangsthema.
Ja, da zu dem Anfangsthema, da habe ich mir auch ein ganz unangenehmes Thema zu aufgeschrieben. Man hält da so dran fest und ich denke, ist es eigentlich sinnig, um Deivel und Verderb immer an so Traditionen so festzuhalten? Oder gibt es auch welche, wo man mal abstimmen könnte, ob wir die nicht mal erneuern wollen?
Zum Beispiel. Also es geht bei Nationalhymnen ganz viel um nationale Identifizierung. Also gerade wenn du so an so Fußballspiele oder so einen Scheiß denkst, das ist alles so eine alte Soße, die aufzuwärmen. Ja. Oh, ich glaube, da weckt man so die Trump-Wähler-Geister. Also das ist echt.
Ja, aber ist jetzt nicht der richtige, aber wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
Aber wir haben doch schon genug Probleme.
Aber ist das?
Ja, aber deswegen ist doch geil. Also dann weißt du jetzt einmal so 10 Jahre richtig Kacke, danach ist vielleicht gut.
Ja, aber das ist auch in jeglicher Hinsicht kann doch nicht die Lösung sein. Wir bekämpfen die Trump-Wählergeister. Und dann sagen wir, okay, dann lass doch die Hymne ändern. Nee, nicht, dass wir die dann aufwecken.
Aber die zu ändern, das ändert ja auch nicht das Problem. Das ist ja wie Neukölln, das früher Rixdorf hieß.
Oder
und Rixdorf wurde umbenannt, weil es einfach kriminell war.
Abschaffen.
Und dann hat man es Neukölln genannt.
Ey, ihr politischen...
Natürlich kriminell.
Ey, ihr politischen Fabsels, ich habe nicht gesagt, dass die Hymne ändern irgendwas bringt. Ich fände es nur lustig, wenn wir eine neue Hymne haben. Es ging nur darum, was ist damit los, dass die so altbacken ist. Ich habe nicht gesagt, lass uns die Welt verändern, wir fangen mit der Hymne an.
Okay, gut.
Auf gar keinen Fall. Aber stell mal vor, die Hymne wäre einfach so.
Hymne einfach abschaffen.
Schalalala,
Deutschland ist schön, Deutschland.
Schalalala.
Das war's.
Ja, das wäre doch total.
Wollen wir das vorschlagen? Also ich würde die Aufnahmen einfach mal hinschicken.
Das war ganz nice.
Ans einfach
Bundeshymnenamt.
Einfach mal anders mal. Ich finde, das sind so, das ist halt, gerade in diesen Fällen ist so konservatives Festhalten an so Sachen, ja, immer so eine Sache, wo ich mir einfach nur denke, ist ja cool, braucht man auch nicht ändern, kann man auch so lassen, aber ist so altbacken, mal, wie als wenn du bei Oma immer noch diesen alten Schrank siehst oder so altes Besteck oder Oma rührt immer noch mit dem Hand und du denkst so, man kann auch moderner, weil Oma will noch das Schnurrtelefon. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber so, ja, so ein neues Handy wäre auch okay.
Hast du mal im Familienkontext so selbstmäßig versucht, mal gegen so deutschen Nationalstolz zu sprechen?
Ich mach's immer wieder.
Ja, meine Familie ist nicht nationalstolz. Meine Familie ist gar nicht. Nee, nur ich hab, meine Familie, sag ich so, dann sagt meine Mom, ja, auf jeden Fall. Und dann das Gespräch
vorbei. Meine ist immer wieder gruselig.
Ich habe gar keine nationalstolze Familie.
Bei Bernd ist bestimmt hart. Ich hatte das auch mal, dass ich gesagt habe, naja, Nationalstolz, irgendwie so stolz auf Deutschland sein, ich weiß nicht wieso. Ne? Und dann ging direkt los, na, aber man kann doch, also Deutschland kann man doch hier auch stolz sein. Hier.
Und, bei mir dachte, sind auch, krass, weißt du, bei mir ist auch ab und zu muss ich auch mal irgendwie so einen Satz Kompakt wegschmeißen. Kennt ihr Kompakt, diese Nazi-Zeitung, diese beschissene? Oh, nee. Alter, meine Mutter bringt die irgendwie, oder hat die aus der Arbeit mitgebracht hier von ihren Brandenburger Altenpflegerleuten, so, wo ich mir so denke, und mein Vater so, ja, ist ein ganz interessanter Artikel über die 80er Jahre der Grünen, wo die Pädophilie, und ich so, Vater, Alter, das ist der älteste Hut der Welt, ja, da haben die alle LSD genommen, da war das noch gar keine richtige Partei, sondern einfach nur eine Horde Kiffer, so, und klar, da wollten die halt irgendwie Liberalitäten, da haben die auch Pädophilie mit reingenommen, aber da wurde in der Zeit, auch in Frankreich, wurden massenweise Kinder gevögelt und das wurde dann irgendwie so als, ja, wir sind die gehobene, schreibende Klasse und wir finden das ganz toll, Sexualität mit Kindern. Ich so, Alter, warum lest ihr sowas?
Ja. Sowas, also, nein. Das, was mich, das passt, das geht jetzt voll in mein, also ich hab noch zwei leichte Themen und ein deepes. So, jetzt könnt ihr wählen. Noch was Leichtes vorweg?
Mal kurz
was oder wollen Leichtes wir direkt euch einsteigen?
Wie, oder wie bis zum nächsten Geburtstag muss man durchhalten lernen.
Aber ich hab als leichte Themen aufgeschrieben, dass ich es total witzig finde, dass wir alle immer sagen, boah, ja, also ich verstehe das. Ich möchte sagen, ich verstehe das, aber ich finde es so witzig, dass ich das Gefühl habe, ich koche und wir alle immer so sagen, kochen, aber eigentlich macht man nur warm und rührt an, oder? Kocht jemand von euch wirklich? Also, weißt du, was ich meine? Habt ihr einmal in eurem Leben schon mal wirklich selber eine Soße gemacht? Oder so wirklich eine Roulade oder mal sowas über, weiß was ich, so ein Rehbein über 5 Tage ziehen lassen. Aber man ist immer so, oh, ich habe mir da noch schnell was gekocht, aber klar bringt man Wasser zum Kochen und so. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich habe so Essen gemacht und ich habe mich so richtig nicht fähig
gefühlt. Ja, aber es ist doch schon viel besser als früher. Du hast doch früher einfach nur Ravioli-Dosen erwärmt.
Nee, das wäre auch...
Ich hätte eine Chips-Packung erwärmt.
Oh Mann, ich hatte heute schon Chips, ey, voll peinlich.
Vor allem erwärmt.
Und hat gedacht, oh geil, das sind Pommes.
Ich habe die ganze Zeit gerieben. Ja, nee, das war so, da habe ich gedacht, ich habe nur gedacht, so gibt's Leute, die wirklich kochen und was unterscheidet wirkliches Kochen von... Fühlen sich Köche angegriffen und KöchInnen angegriffen, wenn wir
erwärmen.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, und... Fällt mir gerade ein, wo ich das sage, wie viele 5-Sterne-Köche männlich gibt es und wie viele Köchinnen? Ist das gleich viel oder ist das eine Männerdomäne? Das ist eine Männerdomäne,
weil die Arbeitswelt da einfach sehr, sehr hart ist und unangenehm da zu arbeiten. Ja,
ne?
Das ist ein richtiger Knochenjob. Und alle sind am Saufen und am Koksen und irgendwie am 15 Stunden ackern und danach dann irgendwie so, ja, wir haben es geschafft, das ist so richtig, das ist eigentlich wie Bauarbeiter. So eine Leute sind das oft und mit Sterne ist es nur eine sauberere Küche. That's it. Ansonsten ist die Schreierei genau das Gleiche und hat mit der Hausfrau, die kochen kann, überhaupt nichts zu tun, so.
Und ich hab den Indiz aufgeschrieben.
Auf deine Frage, ob Leute wirklich kochen. Ich habe 1, 2, 3 Freunde oder Bekannte in meinem Instagram-Feed, die immer wieder ihr Essen kredenzen, was sie so kochen. Und das sieht wirklich, also das ist zum Beispiel unter anderem unser Fotografenkumpel Bernd. Der zaubert ja teilweise echt.
Ja, aber der hat ja auch viel Kontakt mit Köchen. Da kann man sich auch einiges abgucken. Das ist schon cool.
Ja, genau. Ja. das macht total Sinn. Also wenn ich jeden Tag, jeden Tag so viel Zeit in der Küche zu verbringen, wie er das manchmal macht.
Nee, das kann man zelebrieren, das ist wie Meditation. Ja, das ist ja eine schöne,
genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja jedem so sein Ding. Aber ich finde es halt so witzig, weil dann finde ich es gut, wenn man, der darf auf jeden Fall sagen, ja, ich habe das Gefühl, meine Freundin steht drauf oder mein Freund, wenn ich kochen kann. Weil ich denke immer so, wenn man das selber sagen würde, würde ich so denken, ja, nee, ich kann nicht kochen. Also ich kann gut warm machen, ich kann die
alle
Gerichte anrühren, braten, das kann ich alles tun.
Ich hab neulich mal kochen. Wieder was richtig Leckeres warm gemacht.
Das ist so, ey, aber wenn wir heute Abend, guck mal, wir nehmen uns ein Glas Wein und ich mache uns beiden einfach
geil,
was warm. Das
ist richtig geil, ey.
Ist okay. Ich rühre uns beiden was an. Direkt unromantisch, weil Kochen klingt halt nach einem Skill, den du nicht hast.
Auch so für so ein Date, ey, wollen wir nicht irgendwie bei dir einfach zusammen was warm machen?
Wollen wir noch nicht was anrühren, andicken, anwärmen und abgießen bei dir zu Hause? Hey, wollen wir nicht gemeinsam uns mal eine Knorrpackung durchlesen und gucken, wie lange wir da was anrühren?
Warst du nicht der damals so eine Kochlehre? Nee, ich wollte ja Erwärmer werden.
Ich wollte ja Erwärmer werden. Nee, Kochen, das war mir zu kompliziert.
Ich bin aber Erwärmer geworden.
Aber in 80% aller Restaurants passiert ja auch nichts anderes. Wir haben einen, der kochen kann. Der kommt einmal die Woche und der Rest von uns macht das dann warm.
Oh Mann. Schön.
Ja, Mann, ich hab mir notiert, dass, und das kann nur Bernd bestätigen, dass man merkt, dass man alt wird, wenn man den in einem Satz folgende Aussage trifft, dann gehe ich mich bettfertig machen. Ich finde, sich bettfertig machen ist was für sehr kleine Kinder.
Aufsetzen.
Oder für sehr alte Menschen.
Ja, voll alt.
Oder sich bettfertig machen, das klingt so, ich mache mich dann bettfertig. Das klingt so, du schmeißt so dein Pyjama an, diese Seidenpyjamas. Okay. Holst die Schlafmaske. Du holst schon mal das Schlafmittel.
Okay, also entweder bin ich sehr, sehr jung oder sehr, sehr alt, weil ich benutze das auch manchmal.
Du sagst, ich gehe mich jetzt bettfertig machen?
Ja.
Ja, aber ich meine gut, wenn man deinem Aussehen nach... Ich fand den Satz einfach witzig, dass man das so, wenn man das in so einem Satz sagt, und dann gehe ich mich jetzt erstmal bettfertig machen. Ich meine, bei Frauen ist wieder vielleicht was anderes, weil dann abschminken und dann
ähnlich ist. Ja, damit nicht alles in der Wäsche hängt. Ja, ist schon gut.
So, aber bei Männern fand ich das irgendwie witzig, bettfertig machen, fand ich gut. Also du gehst was.
Als wenn man mehr macht.
Zähne putzen und dein T-Shirt ausziehen, oder?
Genau so.
Also, so sieht das T-Shirt aus. Das meine ich, deswegen finde ich, Bett fertig machen einfach so ein geiler Begriff, weil ich mir so vorstelle, wie du dich so richtig
prepared. Weil das in deinem Kopf so groß ist, ne? Also,
dass
so richtig, richtige Routine dabei ist und.
Ja, wie so ein Storch,
weißt du. Seidenpyjama und
dein Nest.
Genau, das klingt so richtig nach. Das klingt so, du machst so dein Storchennest, weißt du? Du legst ja die ganzen Stöcker richtig bereit und dann ziehst du dein Schlafpyjama an und dann. Und dann dimmst du das Licht und dann machst du Musik passend und du machst so Atemübungen vorher beim Spiegel, weil jetzt lässt du dich drauf ein, weißt du? Das finde ich, klingt so nach einer geilen Zelebrierung von irgendwas, was du nicht machst. Also du ziehst dein T-Shirt aus und gehst Zähne putzen. Und du sagst aber nicht, ich gehe Zähne putzen, sondern ich gehe mich Bett fertig machen. Finde ich gut. Fand ich einfach, war ein schöner Satz als Ding.
Früher hat man mehr
zelebriert. Hat das letztens zu dir gesagt oder hast du den nur gelesen?
Nee, den hat ein Kollege gerade gesagt vor kurzem, also vorgestern, er hat gesagt, tut mir leid, dass ich das mal so alter Mann-mäßig sagen muss, aber dann war ich mich also Bett fertig machen und dann habe ich gedacht, ja Mann, das ist wirklich alter Mann-mäßig.
Ja, aber ist auch ein bisschen geil.
Ja, true.
Ich finde generell, Bett ist so ein heiliger Ort und deswegen kaufe ich mir jetzt auch eine geile Matratze.
Weil du älter wirst.
Ich bin es mir wert, morgens ohne Rückenschmerzen mal aufzuwachen. Yeah. Das hatte ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr.
Ja, yeah, shit.
Außer als ich bei Dings geschlafen habe, die hat so ein geiles neues Bett gehabt. Und ich dachte so, wow, was ist los? Ich fühle mich so jung, so erquickt. Ach, die Matratze ist geil. Scheiße, Alter.
Erquickt.
Okay. Erquickt, auch so ein schön altes Wort. Aber meint ihr, tragt später auch so sein
Also wenn mir den meine Freundin schenkt, trage ich den, ist ja klar.
Sonst aber das kommt nicht. Irgendwann, ne?
Der war ja teuer.
Aber irgendwann kommt die Zeit.
Also irgendwann trägst du dann wieder so ein Zweiteiler-Pyjama, ja? So ein
wenn meine Freundin mit ihrem Daddy-Komplex
über sowas schenkt. Aber.
Aber das stimmt so.
Hatte irgendwann nicht kommt jede die Zeit, wo du einen
Schlafanzug eigentlich schon mittlerweile ja. Aber ich komm damit klar. Ich komm damit
mittlerweile
klar.
Ja, ne?
Ja, ich finde das ganz okay.
Ja, aber ich finde, du bist auch ein.
Stell dir mal vor, Bernd spielt aber zu viel Dad. Nee, jetzt räumst du aber das Zimmer auf, junge Dame.
Also ich kann auf jeden Fall. Du, du bist auch so, ey, daddy-mäßig den Arsch versohlen, Bernd, Alter.
Beruhig dich mal. Oh. Ja, aber so wie du das machst, ist es auch sehr fragwürdig, wenn es wirklich ein echter Fall ist.
Junger Mann!
Es ist einfach... genau. Das Weil er ist ein katholischer ja. Vater.
Das tut dir mehr weh als mir, mein Sohn. Nee, andersrum, ne?
Andersrum, es tut mir mehr weh als dir.
Es tut dir mehr weh als mir, denn du hast den Schmerz.
Und... Meine Hand ist zwar schon wund, aber ich halte das durch für dich. Ach ja.
Herrlich.
Finde ich gut.
Katholische Väter.
Finde ich gut. Hey. Ja, wollen wir mal einen so einen Fuß, so wie bei so einem Eissee, ich bin gestern mit dem Fuß eingebrochen, wie beim Eissee, mal ein Zeh ins kalte Wasser halten was, und uns was, mal jetzt in so ein richtig unangenehmes Thema schmeißen.
Ja, aber war das, bist du gestern wirklich auf dem See? Gibt es schon zugefrorene Seen?
Bei meinen Eltern, der ist auch.
Welche sind zugefroren?
Na, alle?
Ja, die meisten.
Naja, nee, bei, alle glaube ich nicht, weil.
Wundert dich, dass bei minus 8 Grad Seen zugefroren sind.
Ist schon so kalt.
Ja, du verlässt deine. Du verlässt
geh doch mal zum
Zelle
Kanal, Digga. Geh doch mal zum Land,
in der echten Welt?
Ja, aber. Ja, da, also, der ist doch nicht zugefroren.
In der echten Welt ist schon bei minus 8 Grad zugefroren.
Ist schon minus 8 Grad, ja, Mann. Echt?
Ja, weil der Gefrierpunkt liegt bei 0.
Ja, das ist schon klar, aber so ein großer See braucht ja auch ein bisschen.
Hier der Kanal.
Also ganz ehrlich, jetzt sind gerade 1 Grad, Alter. Minus 8 ja, Grad, erzählt er mir hier.
In der Nacht
war es 8.
Bei meinen Eltern waren es minus 10.
Ja, ja. Ja, die wohnen auch ruhig.
Da.
Das ist völlig, nachts ist minus gerade und dann, das hat sich bis heute Morgen um 7 gehalten, dann ist es zugefroren und dann schmilzt es nicht bei 1 Grad, sondern bleibt so.
Naja, jetzt sind es 2.
Ja, aber bist du jetzt da wirklich eingebrochen oder nicht?
Cool.
Ja,
cool.
Mit meinem Fuß.
Ja?
Schon gesagt.
Ja, also es ist noch nicht geil zugefroren, weil. Also klar, dass du eine kleine. Also es ist noch nicht so, dass du Schlittschuh drauf fahren kannst. Das war eigentlich wollte ich das nur wissen.
Ja, aber dann hättest du einfach sagen, so richtig ist schon so zugefroren, dass man drauf Schlittschuh laufen kann. Und nein, sind sie.
Ja! Okay, danke. Ja, ein bisschen
gleich
zugefroren.
Weint
okay, sind aber noch nicht so richtig schön durchgefroren. Ja, ich weine wirklich gleich. Ich habe, glaube ich, meine Tage. Bernd, wie geht's dir?
Hast du auch deine Tage? Auf jeden Fall.
Ja, okay, perfekt. Dann ist unser Zyklus gleich.
Weil jeder weiß, dass
bei es Jungs immer juckt. Es. Bei Frauen zieht es so.
Das ist schon wieder 5.
Oh, ist das unangenehm. Oh.
Komm, und nach der Aussage springen wir nicht mit einem kleinen Fuß
halt
rein,
mal die ganze
richtig schön mit beiden
Oberschenkeln ran.
Pass auf, ich wage mich jetzt auf die Gefahr hin, dass wir richtig Diskussionen haben. Passt auf. Ich habe mich gefragt, wie wohl unsere Welt wäre, wenn wir, ihr müsst mir jetzt auch wenigstens 2 Sätze zum Erklären geben, wenn wir nicht ein ultralanges Vermächtnis, Langzeitgedächtnis, Suffering uns auferlegen würden, weil aus folgendem Grund. Wir sagen immer, wir wollen schlimme Ereignisse der Vergangenheit nicht vergessen, damit sie sich nicht wiederholen.
Ja, ja.
Glaubt ihr, dass wenn man an gewisse Ereignisse nicht erinnert, dass sie sich dann wirklich wiederholen? Weil, jetzt kommt die Brücke, wir können uns ja nur Sachen wieder an Erinnerungen richtig zurückholen, die ja im medialen Zeitalter liegen, wo auch Film- und Bildmaterial vorhanden war. Weil an alles davor erinnern wir uns nicht. Also an alle Graueltaten, wie sonst wie Leute geköpft worden, zerfleischt worden oder angezündet wurden, erinnern wir uns nicht wirklich. Also wir gedenken jetzt zum Beispiel nicht der Hexenverbrennung wirklich. Aber logischerweise erweisen wir ja unseren Respekt, unsere Ehre dem Holocaust. Und nun ist es aber so, glaubt ihr, wenn wir dieses Vermächtnis, also wie die Welt wohl wäre, wenn wir uns generell solche Vermächtnisse nicht ewig erhalten, weil wir wollen nicht, dass es in Vergessenheit gerät, aus Ehre, und diesen Ehrenspruch verstehe ich und den verdient es auch. Aber an sich ist das ja ein super abstraktes Wort und eine super abstrakte Sache, weil es würde doch, wenn wir jetzt einem Kind, wenn es geboren wird, nicht von Kriegen erzählen, dann ist doch nicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass es mal einen Krieg führen wird. Wenn wir ihm aber von Kriegen erzählen, wird es doch automatisch mit einem Verständnis von Krieg geboren und entweder der Identität eines Täters, das was die meisten weißen Männer betrifft hier, oder die Identität eines Opfers, was viele Leute im POC-Bereich betrifft. Das heißt, du wirst von vornherein immer schon mit einer Identität geboren, die dich schon in eine Rolle zwingt. Und das führt zum Beispiel an so Schnittstellen wie zum Beispiel der Tatsache, sagen wir, wenn Weiße was Dummes tun und wir jetzt sagen würden, okay, ich mach sowas aber nicht, würde man ja sagen, ja, du musst dich ja auch nicht gleich angesprochen fühlen, es ist ja nicht pauschalisiert auf alle. Aber nichtsdestotrotz wirst du ja generell zum Beispiel mit einer Tätermentalität geboren. Und im Umkehrschluss ist es so, dass das ja auch für die anderen Leute gilt. Wenn jemand, so wie man auch immer sagt, wenn jetzt ein Araber einen Terroranschlag verübt hat, sind ja nicht alle Araber automatisch Terroristen, was ja total klar ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber trotzdem wirst du immer mit so einer Gruppenidentität ja schon wieder durch solche Vermächtnisse geboren. So, nun will ich nicht sagen, dass diese Vermächtnisse alle scheiße sind, sondern ich möchte sagen, könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, wenn wir nicht diese Vermächtnisse ständig gedenken würden und uns diese Bilder hochholen würden? Würde das was positiv oder negativ beeinflussen?
Also du wirfst jetzt hier in den Raum, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg, wie auch immer man das hätte machen können, gesagt hätte, gut, wir haben jetzt, Scheiße gebaut, wir haben Schuld, die nehmen wir auf uns, wir machen alles, was die Alliierten quasi möchten von uns, aber wir bringen unseren Kindern nicht bei, ich verstehe es noch nicht so ganz, nicht bei.
Nein, wir lassen die Schuldfrage, stellen wir vor, jede Schuld. Jedes schlimme Ereignis würde in den Generationen bleiben, die noch gelebt haben zu der Zeit. Aber sobald diese ganzen Generationen weg sind, hört das Ereignis sozusagen auf.
Ja, aber so funktioniert ja Erinnerung nicht. Also es wird ja immer weitergetragen. Also man kriegt ja Geschichtsunterricht und so weiter.
Ja, aber du hast also, ja...
Aber du hast den ganzen Geschichtsunterricht. Aber
das liegt doch in deiner Macht.
Nee,
das meine ich nicht.
Aber Schuldfrage.
Es gibt doch im Geschichtsunterricht... auch nicht. Aber du gedenkst doch jetzt nicht an jegliches schlimme Ereignis aus dem Geschichtsunterricht.
Ja, doch, also unterbewusst.
An was gedenkst du denn so?
Man immer an irgendwas erinnert. Also wenn man Gräueltaten.
Aber nicht sieht. Proaktiv und nicht medial wirksam.
So, und klar gibt es gewisse Menschen, die sich eher mit dem Opfer und andere, die sich eher mit den Tätern identifizieren, bewusst oder unbewusst, weil es. Ja.
Nein, aber was ich meine ist, warum, also wie wäre wohl die Welt, wenn man dem nicht, also ich weiß, dass man dem, dass es einen Ehranspruch und ein Respektding dafür gibt, das verstehe ich doch.
Meinst du eher einen buddhistischen Ansatz, dass man vergibt?
Was wäre, wenn man jetzt so, beziehungsweise wo in der Geschichte, also es wurden ja auch im, weiß was ich, ne, schon von der Errichtung der Pyramiden angefangen bis sonst wann, wurden immer Millionen von Menschen dann misshandelt oder ne, getötet oder
die
ähnliches.
Die wurden gezüchtet.
Aber wir machen ja
die
nicht
Sklaven aus. Für die Pyramiden wurden extra geboren, um Sklaven zu werden, über 1000 Jahre lang.
So, ja, guck mal, und daran, an diese Ereignisse knüpfen wir jetzt zum Beispiel ja jetzt keine Gedanken mehr, die Dings. Und glaubt ihr, das ist ein Zeitfaktor? Das ist nur meine Frage. Also glaubt ihr, dass es einen Punkt gibt, an dem man diese Fragen dann ablegt, wenn so diese Generation dann, müssen dann 1000 Jahre vergehen und sagt man dann, okay, irgendwann ist mal gut? Oder glaubt ihr, das sollte für immer bestehen bleiben? Weil ich einfach nur auf so Argumentationen wie, ja, das ist auch in Gedenken auch ja mal daran, damit irgendwie, ne, so als, ich sag mal, wie eine Warnung, damit das nicht sich wiederholt. Aber ich glaube, nach jedem Krieg, an den man gedacht hat, hat sich trotzdem
wieder ein Krieg wiederholt. Also diese Frage, die du dir stellst,
interessante
ist eine Frage unserer Generation. Ich glaube, die Generation von Chris ist schon wieder ein bisschen anders. Und ich glaube, die Generation der 15- bis 16-Jährigen aktuell ist schon wieder ganz anders. Die Haltung dazu, die Haltung zu Kriegsthemen, die wachsen ja mit anderen Kriegen, einer anderen Aktualität von Kriegen, einer anderen Art von Gewalt, anderen Waffen und so weiter auf. Und interpretieren natürlich auch Bilder, die sie im Museum sehen, die sie und Geschichten hören, die sie bei NTV oder was auch immer, auf 9gag, irgendwelche Nazi-Memes, keine Ahnung. Die interpretieren das alles komplett anders in einem anderen Kontext, mit einem anderen Hintergrund. Deren Eltern waren nicht mehr im Krieg. Mein Daddy zum Beispiel ist 75, der ist also, oder 76 wird er jetzt, der ist 45 geboren. Der ist nach dem Krieg geboren, ja. Der hat dann die Nachkriegsauswirkung noch miterlebt, aber vom Krieg selbst hat er natürlich nichts zu erzählen, außer was ihm sein Papa oder die Oma oder meine Oma irgendwie verschwiegen hat. Also es ist...
Ja, was ich halt mich frage, also die Frage ist, und das ist wichtig zu verstehen, ne? Das geht nicht darum, dass ich sage, man sollte nicht Opfern gedenken und all diesen Sachen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber so ein Gedanke, ich mach's mal an einem einfachen, an einem jetzt nicht so tödlichen Thema, sowas wie, wenn Generationen aufhören würden, Sachen weiterzutragen, zum Beispiel so ein Ost-West-Konflikt. Weißt du, was ich meine? DDR ist besser, Westen ist scheiße, DDR ist scheiße, Westen ist besser. All diese Sachen, das kriegst du ja nur mit, wenn das deine Eltern dir eintrichtern.
Klar. So wie in Israel.
Also du selber hast doch noch nie eine Ost-West-Auseinandersetzung gehabt in deinem Leben, weil das bei dir in deiner Lebenszeit, in deiner Generation gar kein Thema in dem Sinne war, weil es nicht mehr da war, als du geboren wurdest.
Ja.
Gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ich meine, ich bin jetzt 88er Baujahr, aber so. Aber diese, und ich frage mich, und dann kannst du dir aber tausende Dokumentationen darüber ansehen, dann wird immer noch mal, in der Dings so, und dann tragen Leute das so weiter. Und wenn das aber Menschen nicht machen würden, wäre das nicht für ein zukünftiges Zusammenleben eigentlich fördernder? Oder glaubst du, es wären weniger fördernd? Das ist meine Frage. Weißt du, wenn du nicht immer so eine Altlast von anderen Menschen
auferlegst? Also ich glaube, die reine informative Weitergabe der Sachen, also so rein objektiv gesehen, ne, Geschichtsunterricht, also einfach nur die Information darüber, dass es sowas gab, ist sehr sinnvoll. Ich glaube, das Problem ist, dass es subjektiv geprägt von Elternteil oder Umgebung dir weitergegeben wird. Und das ist eigentlich eher das große Problem. Weil ich glaube, nur weil du Informationen aufnimmst, zum Beispiel durch den Geschichtsunterricht, entwickelst
du... Nee, das sag ich auch nicht, aber du wirst ja immer geprägt. Ja, aber es ist ja immer eine Meinung.
Genau, eine Meinung. Und aber wenn, also rein neutrale Meinung, kannst du ja dir alles draus ziehen aus der Information, die du kriegst. Aber das, ich glaube, das Problem ist einfach nur die geprägte Meinung, die du dir aufgelegt durch Eltern, Erzieher, schlechte Lehrer, Freunde, was auch immer.
Aber das ist ja genau der Punkt, wenn man einfach diese Prägung, das kann man ja, ich sag mal, bei gewissen Themen könnte man das ja aktiv steuern. Es könnte jetzt einfach eine Generation kommen, sagen wir in drei Generationen, ja, was sei ganz ehrlich, kein Bock mehr immer, dass man immer so eine Identifikation, subjektive Sachen
weiß. Ich glaube auch, dass
die Bedeutung...
Und ich glaube aber auch, dass das viel Kommunikation, ich glaube aber auch, dass das, ja, und dass halt auch viel Kommunikation, auch positive Kommunikation, also auch eine gute Meinung
zu Sachen. Ja, und einfach das menschliche Gedächtnis. Das
weitergegeben wird.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich erinnere mich ganz schwer an die negativen Sachen in meiner Vergangenheit, weil ich das nicht möchte. Ich möchte diese Altlasten nicht haben. Also wenn ich mich zurückerinnere, erinnere ich mich lieber an die positiven Sachen. Und das sind dann eben die Sachen, an die ich mich aktiv mehr erinnere. Weil alles...
Ja, das war meine Frage. Wenn die Menschen weniger in der Vergangenheit leben würden, sondern mehr im Jetzt, ob sie dann glücklicher wären.
Ja. Zu leben, dann hätten wir so wenig Probleme. Aber das können ja die meisten nicht. Die meisten Menschen haben ja entweder den Blick in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und beides ist einfach Kacke, weil sie im Hier und Jetzt einfach genug Probleme haben, um die sie sich nicht kümmern. Das ist ein ganz klarer buddhistischer Ansatz. Das Training, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich habe ja angefangen, habe ich euch erzählt, mit Yoga, und da gibt es ganz tolle Atemtechniken, eben lautes Atmen, damit du deinen Geist darauf konzentrierst, im Hier und Jetzt zu sein und dir bewusst wirst, was du da eigentlich gerade machst. Und das ist eine richtig anstrengende Trainingssache. Das hältst du auch nicht lange aus, weil es einfach denkt, dein Bewusstsein ist gar nicht darauf ausgerichtet, im Hier und Jetzt zu sein, so aktiv, so über 10 Minuten oder so. Das ist so richtig anstrengend.
Ja. Was ich interessant fand, was du gerade gesagt hast, Bernd, dass du, wenn du an die Vergangenheit, an negative Sachen denkst, dich das runterzieht, weil ich muss gerade gestehen, dadurch, dass ich das vergangene Jahr irgendwie sehr viel mit Selbstreflexionen versucht habe, Sachen zu verstehen, warum ich heute bin, und da so Rückschlüsse entdeckt habe, dass ich das eigentlich eher super spannend finde, so an alte Sachen zu denken,
wo ich mich möglicherweise kacke gefühlt habe oder wie ich mich komisch verhalten habe oder schlecht behandelt wurde, wie auch immer, dass das eher
was mir sozusagen Heilendes aufzeigt, meinst du, wie so eine heilende Wirkung hat. Ja, ja, klar.
Ja, ja, dass das gerade eigentlich eher was Heilendes hat, als dass ich negativ denke. Und deswegen sind gerade aber auch negative Punkte aus meiner Vergangenheit größer in meinem Kopf, weil ich mich natürlich viel mit den negativen Sachen jetzt beschäftigt habe, irgendwie einfach auch, um zu checken, warum ich heute so bin, wie
ja.
Was,
ja,
also woher das alles kommt, so, aber habe jetzt aber auch langsam schon wieder gemerkt, dass ich sage, okay, vielleicht ist auch nicht alles, was die letzten Jahre passiert ist, so negativ gewesen, ja. So, weil man hat ja dann nur also das dieses, nur noch im Kopf, dass ich auch mal zwischendurch mal wieder sehe, ja, deswegen, eigentlich ist da
auch genau, viel deswegen finde ich auch gewesen. Generell irgendwie eine Therapie ist auch nur bedingt irgendwie gut, gerade da in der Vergangenheit zu wühlen. Ich finde so eine Verhaltenstherapie eben insgesamt viel schlauer, eben am Hier und Jetzt zu arbeiten und die Vergangenheit ruhen zu lassen und zu sagen, okay, das war damals so, aber jetzt mache ich was anders, jetzt will ich jemand anderes sein. Und klar kann man sich da Hilfe holen aus Informationen, die man in der Vergangenheit gesammelt hat, um die Fehler nicht nochmal zu machen oder so. Ja, aber voll. Fürs Jetzt ist es halt, gibt es halt andere Möglichkeiten, andere Methoden oder andere Herangehensweisen, um da was aktiv an deiner Grundstimmung, an deiner Herangehensweise glücklich zu sein, zu ändern.
Voll sich einfach...
guck mal, das war gar nicht so unangenehm. Gar nicht so unangenehm, oder?
Aber jetzt, es war doch Bernd und ich sprechen, das total entspannt, aber...
Ey, nee, mein Satz war nicht unangenehm. Das ist gelogen. Da gibt's einen schönen Satz zum Thema Hier und Jetzt leben, oder was ich halt spannend finde, ist, ich habe mal einen Satz gehört, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Zusammenhang, vielleicht wisst ihr, woher der stammt, aber das fand ich cool. Da hat jemand gesagt, wenn jemand einer Person ein Geschenk gibt... Und die Person nimmt es nicht an. Wem gehört dann das Geschenk?
Meister Yoda, Season 4, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, woher es kommt.
Mandalorian, Disney Plus.
Nee, keine Ahnung.
Spielt keine Rolle, woher es kommt, aber ich fand den Gedanken gut, weil das konnte man so aufs Leben übertragen. Wenn jemand was sagt oder eine Sache dich offendet, aber du es nicht annimmst, dann belastet dich das auch nicht.
Ja, das hat doch Bernd letztens auch so...
Das belastet dich nur, wenn du es nimmst.
Ah, da hat er uns doch die Sprachnachricht geschickt, ne? Wo Bernd meinte, ganz ehrlich, wenn jemand meine Mutter beleidigt und der meine Mutter aber gar nicht kennt,
dann
kann das gar keine Bedeutung haben, weil er kann sie ja nicht beleidigen, wenn er sie nicht kennt
und ich bin der Einzige,
der sie beleidigen
darf. Ich fand das als Ratschlag irgendwie geil, weil es dann so... Nee, aber weil es so diesen Moment hatte von, genau, wenn jemand seine Mutter beleidigt und er nimmt es an, das Geschenk. Dann ist das voll sein Problem und dann ist er wütend und dann gibt es eine Auseinandersetzung. Wenn er aber einfach sagt, die Person kennt meine Mutter nicht und nimmt das Geschenk nicht an, dann bleibt diese Dummheit und dieses Beleidigen bei der Person, die es tut. Und das ist einfach dann völlig Banane.
Und der fand sie mit seinen 14 Jahren auch gut und hat sie auch angenommen. Fand die Idee ja mal einen ganz anderen neuen Ansatz und irgendwie ganz geil, weil es hat ihn ja auch instant irgendwie beruhigt. Er war ja vorher richtig aggro und dann so, so voll die gute
Idee. Ah ja, hätte mir mal jemand früher sagen können.
Hat richtig Klick gemacht. Ey, warte mal, jemand, der meine Mutter nicht kennt, der kann die gar nicht beleidigen.
Der kann sie ja gar nicht beleidigen, ja, stimmt.
Hätte man mir ja mal früher.
Gut, dann muss ich jetzt gar nicht mehr sauer sein.
Ja, das war ein guter Ansatz. Haben wir eigentlich, haben wir so abschließend irgendwie auch einen Finanztipp eigentlich? Habt ihr Finanztipps im Start?
Keine Ahnung, investieren.
Ich habe einen richtigen Finanztipp. Soll ich GameStop-Aktien ist eine ganz schlechte Idee. Aber jetzt brauchst du, das ist so der Typ, der um
der auch noch Wirecard verkauft hat.
Ja, nee, das ist der
Typ. Der verkauft ja auch noch Wirecard-Aktien, ey.
Die Party hört um 6 auf, aber da kommt noch 5.30 Uhr einer und wollte noch mal gucken, ob was geht. Der Typ ist das. Yeah. So, da brauchst du nicht mehr mitmachen. Aber ich habe wirklich einen Finanztipp. Ich habe wirklich, also wirklich einen Finanztipp. Das ist mein Tipp, den gebe ich raus. Gibt's vielleicht auch alles schon, aber
Gunnar geht demnächst zur Bank und macht, wenn ihr ihn mit der Aldi-Tüte sieht.
Freunde, macht jetzt ein Geschäft für Vertretungslehrer auf und dankt mir später, nach Corona. Für alle kleinen Schulkinder, die in der Corona-Zeit zur Schule mussten, am Anfang, erste, zweite, dritte Klasse und die Grundlagen verpasst haben. Jetzt Vertretungslehrer-Set gründen, Online-Plattform, Dings-Plattform live.
Oder ein YouTube-Kanal.
Und später danken.
Der Vertretungslehrer.
Danke.
Viel Spaß.
Genau, macht einen YouTube-Kanal, nennt es der Vertretungslehrer, an alle pfiffigen Pädagogen und macht, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt uns. Ich helfe euch videotechnisch. Wir bauen das richtig auf. Mit so richtig Unterricht, so wie Schulunterricht sein sollte. Und dann gibt es auch Individualdingen und so, das geht richtig ab, wo Kinder nochmal richtig von vorne alles lernen können. Vielen Dank. 10%.
Und jetzt noch eine kleine Geschichte aus dem liebenswerten Buch von Knorkato. Am Anfang war das am. IQ. Es war einmal ein Mann mit einem extrem niedrigen Intelligenzquotienten. Eines Tages verpasste er den Bus. Dumm gelaufen.